Ich begrüße euch zu unserer Predigtreihe, die wir so in den nächsten Wochen abschließen werden. Back to Eden, zurück nach Eden, Gottes Vision von Anfang an. Und zwar wollen wir ganz bewusst in diese ersten Kapitel der Bibel reinsehen und gucken, was ist da an Botschaft für uns drin. Und heute geht es um ein Thema, was ganz viel unseres Lebens heute berührt. Egal, ob das dein Berufsleben ist, ob das deine Kommilitonen sind, ob du Konflikte bearbeiten musst, ob du im Change Management drin bist, ob du mit Leuten arbeitest. Das Thema, was wir heute bearbeiten, das ist so grundlegend. Und mir hat das geholfen an verschiedenen Stellen. Das war für mich ein Eye-Opener. Zu checken, hey, es gibt mehr als das, was ich gedacht habe. Und einfach so ein Gespür dafür zu bekommen, für das, was heute in der Predigt kommt. Ich will nichts vorwegnehmen. Also, von daher, wir starten. Ich habe einen Arbeitstitel formuliert, den würde ich gleich mal überspringen, weil ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, der passt dann doch nicht so 100% und ich würde den gern einfach weglassen und von daher einfach mal einen Schritt weitergehen. Also, herzliche Einladung, mit aufzuschlagen oder mit zu scrollen oder hier zu lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 25. Ich möchte euch so einen kleinen Aha-Moment präsentieren, wo ich immer wieder ins Stolpern komme. Und zwar aus 1. Mose 2, 25, den letzten Vers aus dem zweiten Kapitel. Da heißt es, geht um Adam und Eva, der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das ist die Situation nach dem Garten Eden. Gab noch keine Klamottenläden oder irgendetwas anderes und es gab auch keinen Bedarf dafür. Es war alles safe, es war alles gut, es war alles wunderbar. Und dann 7 Verse später, da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Kleider. Und für mich ist die Frage, was ist denn da eigentlich zwischendurch passiert? Was ist da hier? Sie merken, dass sie nackt waren, deshalb machen sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. In diesen kurzen 7 Versen, da ist irgendetwas passiert, wo man denkt, hä? Es muss erstens gravierend gewesen sein und das zweite ist, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also einerseits sind sie nackt und das stört sie überhaupt nicht. Also Intimität und es ist kein Schamgefühl da, kein Verstecken da, irgendetwas anderes. Und dann plötzlich, boom, und das erste ist nicht, hier ist ein Fehler passiert, sondern sie fangen an, sich zu bedecken. Irgendwas ist in die Welt gekommen. Und die Frage ist, warum merkten sie als erstes, dass sie nackt waren? Diejenigen, die sich mit der Bibel beschäftigen, die wissen, in diesen Zeilen ist sozusagen die erste Sünde geschehen, was ich oben in der Überschrift habe, der Sündenfall, so wird es auch bezeichnet, wo die Schlange Eva und Adam versucht hat und sie dann von der verbotenen Frucht gegessen haben und dort die perfekte Welt aus den Fugen geraten ist. Und die Frage ist für mich, warum merken sie als erstes, dass sie nackt waren? Es gibt doch vielleicht anderes, wenn Gott sagt, von dem Baum dürft ihr nicht essen und die Schlange verspricht, ihr werdet sein wie Gott. Und dann merken sie, ich bin aber nackt. Ist Gott nackt? Was heißt sein wie Gott an der Stelle? Warum merken sie als erstes, dass sie nackt waren? Warum ist das so das Erste, was ihnen auffällt? Das ist für mich so eine Frage, wo ich denke, hä? Ich kapiere das nicht so ganz. Aber mir hat ein was die Augen geöffnet. Und zwar war das in der Zeit, als Nancy und ich nach Kenia gegangen sind und wir uns auf verschiedene Kulturen vorbereitet haben. Und da haben wir gelernt, es gibt in der westlichen Welt eine sogenannte schuldorientierte Kultur und es gibt in der östlichen Welt oder südlichen Welt eine schamorientierte Kultur. Und die ticken völlig anders, die Kulturen. Die gibt es nicht in Reinform. Ne? Also die existieren nicht im Sinne von nur so oder nur so. Die fließen zum Teil ineinander über, aber man kann sie definitiv feststellen. Und wir haben uns vorbereitet, mussten dort einige Bücher lesen von Ethnologen, von Anthropologen. Und wir haben gemerkt, okay, die Kulturen haben unterschiedliche Schwerpunkte. Zum Beispiel, was wollen sie denn? Das Erste, worin sie sich unterscheiden, ist, in einer schuldorientierten Kultur ist dir wichtig, ein reines Gewissen zu haben, richtig zu handeln und aufrichtig zu leben. In einer schamorientierten Kultur ist das gar nicht so entscheidend. Da geht es eher darum, das Gesicht zu wahren, die Ehre zu bewahren und Scham zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn ich in Kenia an der Straße jemanden nach dem Weg frage in Nairobi und der weiß es nicht, wird der das nicht sagen. Der sagt mir nicht, ich weiß es nicht, sondern der wird mir erzählen, wie ich da hinkomme. Okay? Der erzählt mir, ja, du musst da vorne links abbiegen, rechts und dann fragst du nochmal. Das ist sein Schutz vor sich selber, der Schutz vor dem Zugeben, ich weiß es nicht. Weil es eine Entblößung ist, eine Scham ist, es ist beschämend zuzugeben, ich weiß etwas nicht. Ich werde um Rat gefragt, kann aber nicht helfen. Und dieses nicht helfen können, das ist für eine Person in einer schamorientierten Kultur beschämend. Das will sie einfach nicht zugeben. Und wir können jetzt sagen, da sagt's doch, so überlegen, sag doch, wenn du was nicht weißt. Nein, das funktioniert so nicht. Eine Kultur tickt anders. Du kannst das nicht so sagen. Einer, der das jetzt wahrscheinlich tagtäglich erlebt, ist Moritz, der gerade in Sambia ist, seit 3-4 Wochen und dort in einer schuldorientierten Kultur im Süden Afrikas lebt. Danke, Scham. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe das gesagt, dass ich aufpasse. Nein. Also, der nächste Punkt, worin sich die Kultur unterscheidet, ist, in einer schuldorientierten Kultur sucht man nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Werten. Und in einer schamorientierten Kultur gilt die erste Loyalität der Gruppe oder der Familie. In einer schuldorientierten Kultur suchst du nach Wahrheit. Vor Gericht geht es darum, die Wahrheit herauszufinden. Wer hat Recht? Und dann wird Gerechtigkeit geübt, Gerechtigkeit ausgesprochen. In einer schamorientierten Kultur geht es nicht unbedingt darum, dass rauskommt, wer hat was falsch gemacht. Denn das wäre ja wieder kontraproduktiv. Sondern geht es eher darum, dass die Gruppe auch morgen noch miteinander leben kann. Und ich versuche das bewusst so ein bisschen pointiert zu sagen, weil wir manchmal blind sind und aus westlicher Sicht manchmal überheblich sind anderen Kulturen gegenüber. Genauso ist in der westlichen Kultur, wir leben einen Individualismus. Es geht um mich als Individuum. Die individualistische westliche Kultur, die zeigt sich hauptsächlich beim Schuldorientierten, während das Kollektivistische, die Gemeinschaft über alles stellen, das sieht man hauptsächlich in einer schamorientierten Kultur. Und man sieht einen verinnerlichten Wertekompass in der schuldorientierten Kultur hauptsächlich. Ich weiß, was richtig ist und danach handle ich. Ich weiß, was die Wahrheit ist und ich spreche sie aus. Ob das jetzt wehtut, ja, da können wir drüber reden. Sie muss gesagt werden. Was der Recht hat, das muss ja ausgedrückt werden. In einer schamorientierten Kultur gelten dort eher die Normen einer Gesellschaft. So, was ist denn kulturell akzeptabel? Was darf denn gesagt werden? Und ihr merkt wahrscheinlich schon ein bisschen, jeder Arbeitsplatz, jedes Team, in dem du arbeitest, Kommilitonen untereinander, jede Familie hat seine Kultur von Dingen, die gesagt werden können. Es gibt Tabus, es gibt Dinge, die nicht ausgesprochen werden können und so weiter. Und die Frage ist, was passiert, und damit kommen wir so langsam wieder in die Richtung zu dem Text aus 1. Mose 3, was passiert, wenn ein Fehler geschieht? Und das ist auf der nächsten Folie ersichtlich, daran unterscheiden die sich. Ein Fehler in einer schuldorientierten Kultur führt zu individueller Schuld. Die Person als Individuum hat sich schuldig gemacht, hat einen Fehler begangen. Und in einer schamorientierten Kultur führt das zu einer Schande. Das Empfinden dabei ist was völlig anderes. Und das sieht man in den nächsten Punkten. Ich habe etwas Falsches getan. Ich habe einen Fehler gemacht. Bei einer schamorientierten Kultur wird das viel persönlicher. Ich, bis dahin, das ist jetzt die Überspitzung wieder, ich bin falsch, ich bin ein Fehler, ich darf hier nicht sein. Ich fühle mich verstoßen, ich fühle mich entlarvt, ich fühle mich bloßgestellt. Und weiter ist dann die Frage, wenn ein Fehler ist quasi das Übertreten eines Gesetzes. Es gibt ein Gesetz und ich habe eben das Gesetz übertreten, ich bin zu schnell gefahren oder ich habe irgendetwas anderes verbockt. Da geht es um das Gesetz, diese abstrakte Größe. Bei einer schuldorientierten Kultur beschäme ich die Gruppe. Da habe ich Verrat an Menschen begangen. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist ein Gesetz, ja, ein Gesetz, da kann man drüber diskutieren. Aber wenn es darum geht, eine Gruppe zu beschämen, da kannst du nicht wirklich diskutieren. Das ist nicht einfach ein Objekt, mit dem man reden kann und wo es zig Kommentare in der Rechtsprechung dazu gibt. Und dann ist die Frage, ja, wie kann man denn damit umgehen, wenn es denn passiert ist? In einer schuldorientierten Kultur muss eine Schuld beglichen werden. Du bekommst einen Bußgeldbescheid und das ist wieder okay, das Ding. In einer schamorientierten Kultur muss die Scham abgewandt und deine Ehre wiederhergestellt werden. Das ist ein ganz anderer Prozess. Wenn du bei uns in ein Rechtssystem, du kommst ins Gefängnis, bist hinterher wieder frei, bist ein freier Mann. Bist ein freier Mann, kannst wieder von vorne anfangen. In der Schamkultur ist das zutiefst beschämend, wenn du verurteilt worden bist. Da musst du erstmal wieder hergestellt werden, weil du als Verbrecher giltst. Und in unserer Kultur ist es so, ja, ist doch wieder frei. Ja klar, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, aber er hat gebüßt. Ob er jetzt ein besserer Mensch ist, ob das anders ist, steht auf einem anderen Blatt. Und dann ist die Frage, wie geschieht denn eine gesellschaftliche oder soziologische Rehabilitation? Wie kommt man denn wieder dahin, wo man vorher gewesen ist? Und das sieht man hier, schuldorientiert durch Sühne, Vergebung, Rechtfertigung. Zack, Haken dran, Schuld eingesehen oder auch nicht. Hauptsache, dem Gesetz ist Genüge getan, der Rechtsprechung ist Genüge getan. Damit kann man einen Haken an die Sache machen. Der Fall ist erledigt. Ist eigentlich wieder alles okay, oder? Aber da lehrt uns die schamorientierte Kultur, Moment. Eigentlich, die Schmach haftet immer noch an der Person. Die muss erstmal abgelegt werden. Da ist noch was offen. Da muss erstmal wieder was wiederhergestellt werden. Und wir denken, die schuldorientierte Gesellschaft denkt hauptsächlich in solchen forensischen Kategorien wie Gerechtigkeit, Schuld, Strafe, Sühne. Während die schamorientierte Kultur eher diese relationalen, diese beziehungsmäßigen Begriffe gebraucht, wie Zugehörigkeit oder das in die Augen sehen und sich eben nicht abzuwenden, sondern jemanden anzusehen, jemanden anzunehmen. Und jetzt versuchen wir das mal auf 1. Mose 3 zu beziehen, diesen kulturellen Hintergrund, der sonst nicht so leicht zu erschließen ist. Sünde ist mehr als ein Fehler, der korrigiert werden muss. Was Adam und Eva gemacht haben, ist nicht so nach dem Motto, oh, ihr habt euch falsch verhalten. Okay, lass uns nochmal das Gesetz kurz durchgehen. Habt ihr gemerkt, was ihr falsch gemacht habt? Seht ihr es ein? Macht ihr das nächste Mal anders? Okay, ihr seid frei. Da bleibt irgendwas leer zurück. Nämlich, es ist nicht nur eine Rechnung, die bezahlt wird, sondern es ist ein Bruch der Gemeinschaft mit Gott. Da ist eine Beschämung, da ist eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott ist beschämt worden. Und damit tun wir uns als Westler schwer, wenn wir die Bibel mit unserer schuldorientierten oder mit unserer westlichen Brille lesen. Währenddem jemand, der aus China kommt, die Bibel etwas anders liest. Für ihn geht da eine Welt auf, auch bei den nächsten Versen, was jetzt gleich noch mit dir vorkommt. Und zwar, die nächsten Verse lauten dann: Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, also Adam und Eva, Jahwe Gott durch den Garten Eden, gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Also wir sehen, dass hier was ins Rollen gekommen ist. Und jetzt nehme ich euch mal kurz mit auf so eine kleine Reise in zwei Worte an der Stelle. Und zwar diese Worte nackt, denn die ändern zwischendurch in dem Text ihre Bedeutung. Das habe ich auch noch rausgekriegt, weil ich es gelesen habe. Selbst habe ich es nicht gecheckt und ich kann auch Hebräisch nicht so, dass ich sage, ich lese das und dann bin ich da drin und so weiter. Nämlich vorher in 1. Mose 2, 25, dieses Arom ist das Wort für nackt. Das ist ganz einfach der Begriff nackt ohne Kleidung. Also nacksch oder nackig halt, ne? Und so wie es auch in Hiob 1, 21, wo Hiob sagt, nackt bin ich in die Welt gekommen und so weiter, oder Jesaja 21 genannt wird. Dann in 1. Mose 3, was wir jetzt eben gelesen haben, ist es nicht mehr Arom, sondern Erom. Also das ist nur eine Nuance, aber es ist ein anderes Wort, es ist ein anderer Wortstamm an der Stelle. Und das heißt, die Bedeutung hier, die ist viel breiter. Die ist nicht einfach nur nackt, sondern entblößt. Vor anderen entblößt, verletzt und beschämt. Und so wird es auch in anderen Bibelstellen genau in diesem Zusammenhang gesehen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Adam sagt, ich habe keine Klamotten, ich habe das gerade gecheckt und der Apfel hat mir, war kein Apfel, die Frucht hat mir die Augen geöffnet, sondern da ist viel mehr, was er plötzlich fühlt und was mitschwingt, sondern einfach, ich bin ausgeliefert. Ich habe nichts. Und dann ist noch ein interessanter Punkt, dieses Wortspiel hier mit listig. Das heißt nämlich Arum und reimt sich auf dieses Arom am Anfang. Die Schlange war listiger. Und ich frage mich immer, ey, warum hat der Autor zwei verschiedene Worte für nackt genommen? Und irgendwie kommt es dahin, und das habe ich versucht, auf der nächsten Folie so ein bisschen zu formulieren, durch die List der Schlange wurde aus einer unschuldigen Nacktheit eine Entblößung und Beschämung. Und anstatt das Versprechen, sein wie Gott, wird daraus eine Entfremdung von Gott. Angst, Scham. Und eigentlich ist es gar nicht so ein Sein wie Gott, sondern die Augen sind geöffnet für, eigentlich bin ich völlig anders als Gott. Eigentlich trennen uns Welten. Und das ist so gemein, dass der Feind dort so reinkommt mit einer List, die sich auch noch auf dieses Nacktsein reimt, so hat das der Autor formuliert, und dass dann die Sünde in die Welt gekommen ist. Und die Reaktion von Gott darauf ist auch wieder auf dem Hintergrund einer Schamkultur am besten zu verstehen. Nämlich auf der nächsten Folie, 1. Mose 3, ab Verse 21. Dann bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell und sagte, erstmal soweit, Gewändern aus Fell. Vorher hatten sie angefangen, sich Feigenschürze zu machen, um ihre Nacktheit zu bedecken. Jetzt sagt Gott, das reicht irgendwie nicht, irgendwie müssen Tiere dafür sterben. Und er deutet dann schon damit an, hey, Scham ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn jemand beschämt worden ist, da braucht es zur Wiedergutmachung mehr. Da braucht es, irgendwas muss geopfert werden, irgendwas muss passieren. Das ist was Gravierendes. Das ist nicht einfach nur so, ich pflücke ein paar Blätter und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Sondern da muss irgendwie mehr passieren. Und dann, und sagte, Vers 22, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, er erkennt Gut und Böse. Und dieses Erkennt ist ein Wort, das ist nicht einfach nur, er hat es gecheckt. So, ich weiß es jetzt, ich weiß, das ist ein Handy. Sondern dieses Erkennen ist viel mehr. Das Erkennen ist dasselbe, was später in 1. Mose 4, Vers 1 steht, wo es heißt, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Die wurde nicht schwanger, weil er gecheckt hat, okay, das ist eine Frau. Sondern da ist viel mehr passiert. Das heißt, erkennen und tun und damit umgehen. Und so ist das, er kannte Gut und Böse, der Mensch. Das heißt, er hat es nicht nur theoretisch verstanden, sondern er weiß, Gut und Böse zu tun. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch, und das ist der Schutz, und in der Schamkultur versteht man das, auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Dann wird er immer in diesem Zustand verhaftet sein. Der Feind hat es geschafft, dass der Mensch total frustriert ist und plötzlich gemerkt hat, ich bin so völlig anders als Gott. Ich bin beschämt. Da ist ein Bruch in die Beziehung reingekommen, das kann ich nicht mehr kitten. Und Gott schützt den Mensch davor, in diesem Zustand ewig zu leben. Deshalb schickte Jahwe Gott, Vers 23, ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen ist. Und da drängt sich jetzt die Frage auf, na toll, 3 Kapitel Menschheitsgeschichte, und wie soll es jetzt weitergehen? Toll gemacht, Adam, toll gemacht, Eva. Gott, hast du dir das wirklich so ausgedacht? Und dann ist eben die Frage, wie geht es jetzt weiter? Was wird aus der Trennung, Entfremdung? Was tut Gott? Und wenn du so die Bibel, ich habe das beim Auftakt unserer Predigtreihe so gesagt, wenn du die Bibel nimmst, du hast die ersten 3 Seiten und da werden die größten Probleme aufgerissen. Und du fragst dich, ey, was ist denn das? Du liest die ersten 3 Kapitel und sagst, es ist zu Bruch gegangen, kaputt gegangen. Im Prinzip ist der letzte Rest der Bibel, die ganzen 99,7 weiteren Prozent, Gottes langer Weg, wie es weitergeht. Ich habe mal so ein paar Fragen formuliert. Wie geht es jetzt weiter? Was wird aus dieser Trennung, aus dieser Entfremdung? Wie kann diese Beschämung, diese Schande aus der Welt geschafft werden? Wie wird Gemeinschaft mit Gott wieder möglich? Und das geht eben nicht nur, wie wir es so aus unserer Kultur kennen, indem es einen Gerichtsprozess gibt. Dort wird Recht gesprochen, dann wird ein Haken dran gemacht und dann bist du entweder schuldig oder unschuldig, dann wird bezahlt und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Funktioniert nicht ganz so. Und wenn wir das auf dem Hintergrund einer schuldorientierten Kultur sehen, dann bekommt die Bedeutung, die Jesus hat, die das Kreuz hat, die Auferstehung hat, die das Evangelium hat, eine ganz neue Bedeutung. Gottes Heilsplan mit Jesus ist ein Heilsplan so back to Eden, zurück wieder zu dieser ursprünglichen Gemeinschaft, die Gott einmal geschaffen hat, zu dieser Nähe, zu dieser Intimität mit Gott. Und es geht ihm um eine Wiederherstellung. Er will diese Gemeinschaft wiederherstellen. Es geht nicht nur lediglich darum, dass Schuld bezahlt wird. Dann stellt sich die Frage, warum musste denn Jesus so grausam am Kreuz sterben, wenn es einfach um eine Rechnung geht, die noch offen ist? Kann man da nicht einfach nur sagen, so, hier bezahlt, hier hast du meine Karte, fertig ist der Lack? Funktioniert nicht. Beschämung ist etwas Tiefes. Und deshalb wurde Jesus am Kreuz sozusagen beschämt. Der Kreuzestod ist nicht eine cleane Angelegenheit gewesen, wie wenn man eine Transaktion vollzieht im Online-Banking und dann ist die Rechnung bezahlt. Beim Kreuzestod ist eine Entwürdigung, eine Beschämung passiert. Die Römer waren echt Meister darin, Leute zu killen. Und die haben das ausgekostet bis zum Gehtnichtmehr. Der Kreuzestod ist mit die schlimmste Strafe, die man sich vorstellen kann, weil jemand qualvoll, langsam und entblößt stirbt. Wenn wir Jesus auf Gemälden sehen, dann hat er irgendwelche Klamotten noch an. Aber er war nackt am Kreuz, er war völlig entblößt, er war beschämt, es war eine Schande. Alle, die an ihm vorübergegangen sind, haben einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Es war eine absolute Beschämung, dass Jesus am Kreuz hing. Er hat Schande getragen, Schuld getragen. Und oben drüber stand auch noch dieses Ding, Inri, der König der Juden. Voll lächerlich gemacht. Und wenn wir lesen, dass Jesus unsere Schande getragen hat, dann ist es genau das gewesen. Und wir sehen, dass es nicht einfach nur um eine Schuld geht, wo noch eine Rechnung offen ist, die beglichen werden muss, sondern dass es um Schande geht, die ausgetragen werden muss. Und dann bekommen nämlich Bibelstellen eine viel reichere Bedeutung, zum Beispiel aus dem Neuen Testament Hebräer 12, wenn wir lesen. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Jesus hat die Schande auf sich genommen. Und wir sind ja in unserer Kultur heute nicht so weit entfernt von einer Schamkultur. Wir sind zwar von der Rechtsprechung her eine Schuldkultur, aber im Umgang miteinander sind wir im Grunde genommen auf dem Weg in eine neue Schamkultur. Forscher sprechen davon, dass die längste Episode einer Schuldkultur in der westlichen Welt langsam zu Ende geht. Und das sehen wir in der neuen Generation Z, die hat die Schuldkultur eigentlich nicht mehr richtig mitbekommen. Nur die Rechtsprechung in Deutschland tickt noch so. Aber vieles andere tickt schon nicht mehr so. Zum Beispiel soziale Medien. Oftmals zielt die Kritik nicht darauf ab, was jemand gemacht hat, sondern geht boom, mitten auf die Person, wie sie aussieht, wie sie sich verhält oder was sie gesagt hat oder was auch immer. Voll auf die Identität drauf. Im Prinzip genau dasselbe, was der Feind gemacht hat. Shaming, Ghosting, was auch immer, geht voll auf die Person mitten ins Herz. Der wird nicht sachlich oder faktisch diskutiert, sondern es geht rums genau mitten rein. Und es ist kein Wunder, dass sich Leute dann beschämt fühlen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, dass sie sich verachtet fühlen. Und das ist so tröstlich zu wissen, dass Jesus genau das am Kreuz getragen hat. Hat nicht einfach nur Schuld bezahlt, was auch immer. Denn unsere Frage heute ist eine völlig andere, als Luther damals hatte. Luther hat damit gerungen zur Zeit der Reformation, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Kennt ihr Leute, die damit ringen mit der Frage? Ich kenne nur ganz wenige. Ganz wenige. Die allermeisten stellen sich eher die Frage, was bin ich wert? Wo bin ich angenommen? Wer mag mich? Wo kann ich denn mal sein, wie ich wirklich bin? Wo hat man keine Vorurteile gegenüber mich? Wir haben heute eine völlig andere Frage. Und deshalb ist es nicht zu weit hergeholt zu sagen, dass das Evangelium für so einen großen Schirm hat, dass beides unter dem Schirm Platz hat. Die Frage nach dem Gerechten, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, wo es darum geht, wie kann meine Sünde vergeben werden, das war Luthers Frage, das war seine Prägung. Und die Frage, wo bin ich denn angenommen, wo bin ich denn akzeptiert? Das Evangelium spannt diesen weiten Schirm auf. Und wir sehen es an dieser Bibelstelle, dass das auch schon in der Bibel mit drin ist. Oder aus Römer 4, Vers 7 die Stelle, wie glücklich sind die, denen die Vergehen vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Ja, gibt es manche Spitzfindige, die sagen, nee, Sünde ist nicht zugedeckt. Gott hat sie weit entfernt, vom Osten, Westen, tiefste Meer, was auch immer. Ja, Punkt. Aber es geht auch darum, dass sie zugedeckt ist. Wenn man das mit dem Hintergrund einer schamorientierten Kultur liest und hört, dann weiß ich, boah, das tut so gut. Denn dieses Zudecken ist eine persönliche Zuwendung. Jemand kümmert sich um mich, um meine Schuld. Er wendet sie ab. Und das ist das Ding. In einer schamorientierten Kultur, du kannst dich nicht selbst rehabilitieren. Du kannst deinen Ruf nicht selbst wiederherstellen. Wenn der Ruf hinüber ist, wenn deine Ehre verletzt ist, dann kannst du dich zwar ordentlich verhalten, du kannst ein anständiger Mensch sein, aber dich wieder zu Ehren zu bringen, das braucht einen Input von außerhalb. Von außerhalb deines Lebens. Da braucht es jemand, der sagt, du bist würdig, du gehörst wieder dazu, du bist nicht mehr der Verstoßene, die Verstoßene. Ja, du hast es schuldig gemacht, aber es ist wieder in Ordnung. Du hast Schande über die Familie gebracht, aber wir nehmen dich wieder an. Und das hilft beim Verstehen des Evangeliums und auch beim Verstehen, wie kann ich denn vor Gott gerecht und frei und geliebt sein? Nächste Folie, da habe ich versucht, das nochmal zusammenzufassen. Mit dem Wissen um Schuld- und schamorientierte Kulturen ist das Kreuz Jesu und das Evangelium nicht nur das eine, sondern auch das andere. Und zwar nicht nur Sündenvergebung, sondern es ist auch eine Entschämung. Es ist nicht nur Rechtfertigung, sondern es wird eine Schmach abgewendet. Es ist nicht nur Gnade, sondern es ist auch Annahme. Und deshalb ist es gut, wenn Gemeinden Orte sind, wo genau das geschehen kann. Wenn du Familie kreierst, wo genau das geschehen kann, wo nicht Beschämung stattfindet, sondern wo ein Ort der Entschämung ist. Du gehörst dazu. Und jeder von uns trägt so diese zwei Kulturen wahrscheinlich in sich. Mal tendieren wir in die eine, mal tendieren wir in die andere Richtung. Ich kenne Leute, die sind so auf dem Wahrheitstrip, die Wahrheit muss gesagt werden, dass man nicht merkt, was geht dabei alles zu Bruch. Und es gibt Leute, die sind so auf dem gegenläufigen Trip im Sinne von Schamorientierung, dass es nur darum geht, Scham abzuwenden, wieder, dass wieder alles gut ist, dass wieder alles Frieden ist. Und dabei bleibt die Wahrheit außer Acht. Aus meiner Sicht gibt es hier kein Entweder-Oder wie auf der nächsten Folie, sondern ein sowohl als auch. Wir brauchen das Beste aus beiden Kulturen. Wir brauchen das Beste aus beiden Kulturen. Auf der nächsten Folie ist das nochmal drin. Und erst wenn wir es schaffen, beide Kulturen in irgendeiner Weise zu integrieren, dann leben wir dem Evangelium gemäß, dann leben wir Gott gemäß. Weil erst beides einerseits für eine öffentliche Wiederherstellung sorgt und andererseits aber auch so dieses Innere, es ist okay mit mir, es ist okay mit dir. Und wenn du deine Schande, deine Schmach, wo du beschämt worden bist und wo du dich selbst schämst, dafür hast du einen Ort. Jesus hat das auf sich genommen, du musst es nicht selbst tragen. Manchmal lässt eine schuldorientierte Kultur Menschen leer und kalt zurück, weil es einfach so eine nackte Transaktion ist, wo es um die Wahrheit geht und die muss rausgesagt werden. Und da braucht es diese Ergänzung durch die schuldorientierte Kultur, die viel näher am Herzen dran ist. Aber wenn eine Kultur nur am Herzen dran ist und aufhört, auf die Wahrheit zu suchen, bleibt sie auch zurück. Das ist ein bisschen die Sorge, die ich bei unserer Kultur habe, dass es gar nicht mehr so sehr um Wahrheit geht und man zu sehr auf der einen Seite ist. Aber wir haben auch Korrektur nötig. Von daher will ich da gar nicht mich beklagen. Dieses Denken, Schuld und Scham orientiert, beides integriert, hat echt Vorteile, wenn du die Bibel liest. Denn es erhellen sich auch andere Stellen. Beispiele gefällig? 4. Mose 6, der Herr segne dich und behüte dich. Der aaronitische Segen, den wir oft aussprechen nach dem Gottesdienst. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. In einer schuldorientierten Kultur ist das Gesicht Gottes, Gott sieht dich, immer so was Bedrohliches, so nach dem Motto, Gott sieht deine Fehler. Manch einer kennt das Lied, pass auf, kleines Auge, was du tust, was auch immer, ne? Und das ist immer so, oh oh, Gott ist wie die Polizeistreife, die irgendwie vorbeifährt und man dreht sich so ein bisschen weg und so weiter, ne? In einer schamorientierten Kultur, wenn Gott sein Angesicht über dir leuchten lässt und dein Angesicht auf dich erhebt, das ist Zuwendung. Das ist nicht Abwendung. Das ist ein Gott, der nicht guckt, machst du alles richtig? So wie ein Klassenlehrer, der dann durch die Reihen durchläuft beim Test oder bei einer Aufgabe. Spickt hier jemand? Gibt es irgendwo Spickzettel? Hat irgendwo jemand was versteckt oder wie auch sehr aufmerksam? So ist Gott nicht. Sein Angesicht auf dir ist ein gütiger, ein warmherziger Blick. Und wenn Gottes Angesicht leuchtet, dann ist es nicht so wie ein Suchscheinwerfer, der Fehler sucht. Wenn Gottes Angesicht leuchtet, dann leuchtet es vor Freude über dich. Versuch das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, wenn du diesen Segen das nächste Mal hörst, den Segensspruch. Und so gibt es noch weitere Stellen in der Bibel, auf die dieses Denken ein neues Licht wirft. Zum Beispiel, als Nathan konfrontiert den König David in 2. Samuel 12. David hat Ehebruch begangen und er war der König. Und jetzt ist die Frage, wer sagt dem König, dass das Mist war? Und die Art und Weise, wie Nathan ihn kritisiert, und das ist ein Riesending in der Schamkultur. In der Schamkultur ein Kritikgespräch zu führen, ist fast unmöglich, weil die Person immer nur das Gesicht verlieren kann. Aber Nathan schafft es auf so eine schöne, subtile Art und Weise, indem er eine Geschichte von außen holt, wo der König nur sagen kann, das ist völlig richtig, das kann doch nicht sein. Und dann sagt Nathan nur so, und das bist du. Und David checkt, okay, du hast mich. Und David ist aber nicht bloßgestellt. Es braucht so diese Mittlergeschichte. Es braucht etwas drumherum. Wie ich das vorhin gesagt habe mit der Wegbeschreibung. Gleiches ist zum Beispiel bei Konfliktgesprächen in der Gemeinde in Nairobi. War dieselbe Geschichte. Wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wenn sich jemand nicht in Absprachen gehalten hat und so weiter. Wenn du jemand direkt konfrontierst und sagst, das ist falsch gewesen, also wir Deutschen, ne? Wahrheit, Direktheit und so weiter. Da ist Stress vorprogrammiert, ohne Ende, weil du weißt, du hast die Person beschämt und sie kann sich in dem Moment nicht retten. Sie ist bloßgestellt wie mit Suchscheinwerfer. Und du kannst auf diese Weise eine Person nur verlieren. Gleichzeitig weißt du aber, es war falsch. Du musst es irgendwie, es muss sanktioniert werden. Die Person muss es ja auch wissen, dass es falsch ist. Und wir als Deutsche, wir sind da so cool drin. Ne? Wir können das so eiskalt formulieren, sodass die Person glasklar weiß, was schiefgelaufen ist. Kein Zweifel, völlig klar. In Anführungsstrichen oder im Endeffekt weiß die Person dann ganz genau, was gemeint ist. Aber was bei ihr hängen bleibt, ist nicht, ich habe etwas falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Und das ist ein Riesending. Da muss eine Schuldkultur unglaublich viel lernen. Und da muss eine Schamkultur unglaublich viel lernen. Wenn du ein interkulturelles Team leitest, ist das eine Riesen-Challenge. Wenn ihr gemeinsame Ziele verfolgt, und das ist nicht nur seit in Deutschland vermehrt Flüchtlinge gibt und so weiter, wo die Kultur auch bei uns vermehrt zum Einsatz ist, ist schon viel länger da. Es gibt Länder in der Schweiz, da kam das mit italienischen Gastarbeitern, kam viel mehr eine Schuldkultur ins Land, sagen Schweizer Missiologen. Und man denkt, hä? Okay, hier hat sich was verändert. Oder wenn zum Beispiel bei uns eine Scheibe zu Bruch geht und ich gehe rüber und in unsere modulare Unterkunft für Geflüchtete und will Leute dort konfrontieren, das geht schief. Glaub mir, ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Kannst du machen, was du willst, man deckt sich gegenseitig, das war keiner, das war der Ball, das war der Wind, das war irgendetwas anderes, aber nicht die Person, die zuletzt den Fuß dran hatte. Kannst du dich machen, musst du andere Wege finden. Und man versucht immer von außen herum jemanden zu suchen, der verantwortlich ist, jemand anders, das Wetter oder die Straße oder was war immer, das Fahrrad, was gekommen ist, die Sonne, die mich geblendet hat, irgendetwas ist es gewesen und das ist ja auch okay. In der Schuld, in der Schamkultur. Da kann man damit umgehen. Und so braucht es, dass beide Kulturen voneinander lernen. Dieser Einfluss, dass wir nicht rein in einer Schuldkultur leben in Deutschland, das zeigt sich in Kunst und Kultur an verschiedenen Stellen. Ich habe mal ein Beispiel rausgefischt in einem alten Lied. Manche werden es vielleicht kennen. Das altes Erweckungslied, Anfang des 20. Jahrhunderts war es, glaube ich. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer deiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündiget hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Da haben wir es. Es ist nicht erst was Neues, sondern es ist schon lange da in Deutschland. Sein Blut macht hell mich und rein und so weiter. Und dann, 4. Strophe ist das, glaube ich, der Fürst meines Friedens ist nahe, sein Antlitz ruht strahlend auf mir. O horcht seiner Stimme, sie rufe, den Frieden verleihe ich dir. Und dann wieder der Refrain, sein Blut. Und so weiter. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hämisch und rein. Das heißt, es ist schon viel früher da gewesen, Ich erkläre euch also nichts Neues. Wahrscheinlich spürt ihr das und lebt ihr das, in diesen beiden Kulturen drin zu sein. Und mein Plädoyer, und damit komme ich zurück zur biblischen Botschaft, ist, wir brauchen das Beste aus den beiden Kulturen. Dann schaffen wir es, die Bibel so zu lesen, wie sie gemeint ist. Dann macht es Sinn, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reinsehen und gucken, was hat denn Gott daraus gemacht? Wie reagiert denn Gott auf die erste Sünde, die passiert ist? Und damit biege ich auf die Zielgerade ein. Das heißt, Band, ihr könnt nach vorne kommen. Wie geht Gott mit Schuld um? Er ließ dem Mensch nicht die Leviten. Davon können wir als Schuldkultur lernen. Ja, es ist richtig, die Wahrheit, das muss hochgehalten werden. Aber vielleicht ist es nicht immer sinnvoll, als allererstes, wenn du merkst, es ist was schiefgelaufen, jemand den Kopf zu waschen. Vielleicht ist es hilfreich, dem erstmal zu signalisieren, es ist gut, dass du da bist. Es ist schön, dass du dich einbringst. Und ihr kennt solche Methoden mit Gesprächsführung und Mitarbeitergesprächen und Sandwich-Methode, dass man Kritik immer einbettet, Lob, Kritik, Lob und so weiter. Das ist wahrscheinlich alles nichts Neues. Aber das von Gott her legitimiert zu haben mit diesem kulturellen Hintergrund, ich glaube, das ist etwas, was ganz viel Befreiung schenken kann. Und es geht nicht darum, dass wir uns aus Scham und Schuldkultur rauslösen und jetzt anfangen, eine Frömmigkeit oder eine freie Kultur zu leben. Wir leben jetzt unsere christliche Kultur. Völlig falscher Weg. Es geht darum, dass wir sowohl die eine Kultur als auch die andere Kultur, in denen wir verhaftet sind, in denen wir uns umgeben, das Beste draus zu machen, wie Gott auch das Beste draus gemacht hat. Und Gott hat den langen Weg gewählt, die 99,7% der Bibel, den langen, langen Umweg gewählt und hat seinen Sohn ans Kreuz gebracht und ist selbst in Vorleistung gegangen, obwohl er nichts verbockt hatte, sondern die anderen. Und das gibt mir zu denken, wenn ich jemanden zu kritisieren habe, wenn ich mich im Recht fühle und wenn ich de facto auch im Recht bin. Dort den längeren Weg zu gehen und jemanden nachzugehen und einzuholen. Und dann nicht zu versuchen, auf dem Recht zu beharren, sondern den anderen Weg zu wählen. Ob die Person das dann merkt, das hängt auch an der anderen Person. Das hast du nicht in der Hand. Du kannst die Hand reichen, du kannst die Hände öffnen, aber du hast es nicht in der Hand, dass die Person auch so tickt. Wenn sie nur auf dem Wahrheitstrip ist, funktioniert die Handreichung nicht. Wenn die Person nur auf dem Schamtrip ist, dass wiederhergestellt werden muss und so weiter, dann funktioniert die Wahrheit nicht. Aber das, was an dir liegt, da kannst du mit dem Hintergrund Scham- und Schuldkultur und dem Wissen, wie Jesus das gemacht hat, in deinem Leben richtig viel bewirken. Amen.